Habt ihr das mal gedacht? Wenn ihr so einen richtig schönen, großen, roten Apfel in der Hand haltet, den anguckt, perfekt gemacht, oder so eine große Traube, jetzt besser, sonst rede ich einfach lauter. So eine richtig große Weintraube, perfekt gemacht. Jede Beere hängt dort, wo sie sein müsste. Ich habe überlegt, zum Erntedank, gibt es irgendetwas, was nicht schon mal jemand gesagt hätte oder als Thema gehabt hätte? Mir ist nur eins eingefallen, es hat noch nie jemand über Erntedank 2018 gesprochen. Und ich habe mich gefragt, wie berührt mich das Thema Erntedank genau heute, in diesem Jahr, in diesem Moment? Oder ich frage dich, mit welcher Einstellung bist du hierher gekommen, heute Morgen? Wenn du schon mal da warst, hast du vielleicht gewusst, ja, hier vorne steht bestimmt irgendwas, ist aufgebaut. Und ja, das Thema wird wahrscheinlich um Ernte oder um Dank gehen. Ich habe mir vorher überlegt, ob ich diese Erwartung einfach mal platzen lasse und hier ein paar leere Stiegen hinstelle mit vertrocknetem Getreide oder wo so ein paar gelbe Salatblätter raushängen mit dem Schild, was wäre wenn. Und 2018 war ja durchaus nicht so das goldene Landwirtschaftsjahr. Es war eher schwierig, wir haben das gemerkt, es war zu trocken, zu heiß. Und es gibt Bauern, die sich zu Recht fragen, kann ich dieses Jahr Erntedank feiern, weil sie nichts geerntet haben, weil es ein schlechtes Jahr war vielleicht für sie und sie hohe Verluste oder vielleicht alles verloren haben. Geben wir zu, wir merken nichts davon. Wir finden, dass alles ausreichend vorhanden ist, wenn wir im Supermarkt durch die Gemüseabteilung laufen oder beim Bäcker einkaufen und die volle, vielfältige Auswahl sehen, müssten wir doch eigentlich jedes Mal ein großes Fest feiern. Ja, wir müssten dankbar sein, wenn wir uns nicht an diesen Anblick schon irgendwie gewöhnt hätten, wenn wir in den Supermarkt gehen und als erstes am Obst vorbeikommen, geht's ja meistens nur, die Gurken, die sind schon wieder ziemlich teuer geworden und die Erdbeeren sind schon wieder alle oder nur noch die hässlichen da. Wir müssten eigentlich dankbar sein, wenn wir uns nicht an all das schon gewöhnt hätten. Und wir wissen auch, dass wir nicht verhungern müssen, selbst wenn mal nichts geerntet wird oder wenig, wie in diesem Jahr, weil wir in einem reichen Land leben, was Vorräte angelegt hat und es sich leisten kann, viele Dinge zu importieren. So ist das Erntedankfest auch ein Tag gegen das Vergessen. Und ich glaube, einerseits haben wir verlernt, beziehungsweise andererseits nie erfahren, was Mangel ist und was es bedeutet, keinen Erntedank feiern zu können. Ich weiß nicht, ob in den Jahren während des Krieges oder danach Erntedank gefeiert wurde. Und eine zweite Sache ist, dass wir so weit weg sind von Ernte oder vom Ernteprodukt, dass wir die Arbeit, die dahinter steckt, gar nicht sehen und damit auch nicht wertschätzen. Was bekomme ich schon mit von Ernte? Gut, wer einen Garten hat und Obst und Gemüse dort anbaut, der weiß, dass es Arbeit macht, dass es gepflanzt werden muss. Man muss es gießen, man muss es schützen, vielleicht vor Trockenheit oder vor den Vögeln oder Schädlinge bekämpfen wie Schnecken. Man muss es ernten und verarbeiten. Hinter all dem steht viel Zeit und Kraft. Aber beim Erntedank, wo es um Feldfrüchte geht oder vielleicht um große Obstplantagen, da wissen wir, sind diejenigen, die das machen, angewiesen auf äußere Umstände, auf das Wetter, auf die Natur. Da kannst du nicht mit der Gießkanne rumlaufen auf dem Feld oder vielleicht Mausefallen aufstellen. Im Lexikon heißt es, mit dem Erntedankfest soll in Dankbarkeit an den Ertrag in Landwirtschaft und Gärten erinnert werden und auch daran, dass es nicht allein in der Hand des Menschen liegt, über ausreichend Nahrung zu verfügen. Und so sind wir dankbar, wenn Dinge wachsen und reifen und wissen, dass Gott es ist, der Wachstum schenkt und Frucht gibt. So wie wir es am Anfang in der Bibel lesen können, von nun an alle Tage der Erde sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Kurze Zeit später ging noch der Regenbogen auf als Zeichen, dass Gott diese Erde gesegnet hat. Und vielleicht freut ihr euch auch immer über so einen schönen Regenbogen, wenn ihr den seht, und konntet das auch dieses Jahr schon tun. Wir waren dieses Jahr mal mit dem Rad unterwegs und da war so ein ganz besonderer Regenbogen. Da war nämlich rund, genau um die Sonne ringsherum, 360 Grad, ein ganz seltenes Phänomen, so ein Halo-Ring. Und wie wir so da standen und ihn betrachtet haben, da sagte jemand, der neben uns stand, oh, das bedeutet doch hoffentlich nichts Schlechtes. Und es sagte jemand von uns, nein, ein Regenbogen bedeutet immer was Gutes. Aber kommen wir mit der Ernte sonst irgendwie in Berührung? Außer wenn wir uns vielleicht ärgern über den Traktor, der auf der Landstraße vor uns fährt, oder den Mähdrescher, der auch am Sonntag Lärm und Dreck macht. So können wir vielleicht auch einen Moment dankbar sein für Menschen, die arbeiten, damit wir essen können. Wir sehen das Getreide auf dem Feld. Das sieht schön aus, so wie hier auf dem Bild. Wir können uns daran freuen. Und das Nächste, was wir mit dieser Feldfrucht in Verbindung bringen, ist, dass wir das Päckchen Mehl aus dem Supermarktregal nehmen oder vielleicht das frische Brot beim Bäcker kaufen. Ich glaube, Ernte war früher mehr im Bewusstsein der Menschen als heute. Wenn ihr euch mit älteren Menschen unterhaltet, da war es noch normal, dass man als Erntehelfer unterwegs war zur Kartoffelernte, mit herangezogen wurde und dort mitgeholfen hat und einen Berührungspunkt zu diesen Früchten hatte und zur Arbeit dazu. Aber je weniger ich mit einem Produkt zu tun habe, desto weniger Wertschätzung für dieses oder auch für die Arbeit, die dahinter steckt. Ich habe doch schließlich bezahlt. Warum soll ich mich bedanken? Und umso geringer ist auch das Wissen. Ja, man muss heute den Kindern sagen, dass Milch und Mehl nicht aus dem Supermarkt kommen. Wir waren letztes Jahr mal an einem Feld, wo gerade ein Mähdrescher rumgefahren ist und dort geerntet hat. Und da gab es die Möglichkeit, dass die Kinder auf dem Mähdrescher mitfahren. Ich denke, ein ganz eindrückliches Erlebnis, das mal wirklich mitzuerleben, wenn man über so ein großes Feld fährt und dort dieses Getreide geerntet wird. Wenn ihr mal in die Gelegenheit kommt, macht das einfach mal. Aber weil ihr das vielleicht nicht wisst, wie anstrengend das eigentlich ist, gucken wir uns mal die Bilder an von einer Ernte, wie sie vielleicht noch vor 80 Jahren gang und gäbe war. Da wurde nämlich das Getreide mit einer Sichel oder mit einer Sense geschnitten. Dann wurde das zusammengebunden zu solchen Garben und das war auch hauptsächlich Frauenarbeit. Und dann wurden mehrere dieser Garben zusammengebunden zu solchen Puppen oder Hocken oder wie man die nannte. Zum Trocknen und zum Abreifen wurden die nochmal aufgestellt. Ihr seht das, das sieht so aus, als würden dort lauter kleine Puppen stehen. Und später, wenn es trocken war, musste natürlich alles noch in die Scheune abgefahren werden mit einem großen Anhänger und einem Ochse oder einem Pferd davor. Und dann musste das alles noch ausgedroschen werden, damit man wirklich das Korn hatte, was dann noch gemahlen wurde. Und es waren viele Arbeitsschritte, eine gemeinsame Arbeit, wo alle mit anpacken mussten. Und einer, der das gut konnte mit dem Sensen, der hat am Tag ungefähr 1000 Quadratmeter geschafft. Also ungefähr die Fläche, die wir hier drüben auf der Wiese haben und vielleicht hier hinten noch ein Stück dazu, wenn wir hier Getreide anbauen würden. Man bräuchte den ganzen Tag, um das abzusensen. Ja, gucken wir uns mal an, wie das heute läuft. Gewaltig und beeindruckend. Ich habe gesehen, einigen von euch ist auch der Mund offen stehen geblieben. Wenn man das sich mal ganz bewusst so vor Augen führt, was für Fähigkeiten der Mensch hat oder geschenkt bekommt, innerhalb von 80 Jahren eine Ernte so zu verändern, durch die Entwicklung der Technik. So ein Mähdrescher, der macht alle Arbeitsschritte am Stück. Schneiden, dreschen, reinigen. Und ein Mann fährt mit 600 PS und 12 Metern Schnittbreite übers Feld und schafft 5 Hektar in weniger als einer Stunde, also 10 Fußballfelder. Sind wir dankbar über den Lebensstandard in unserem Land, wie leicht uns Gott das Leben macht, dass wir keine Existenzängste haben? Selbstverständlichkeit macht undankbar. Es ist mit allen Dingen so, die Gott uns schenkt. Wenn du weißt, wie es ist, Hunger zu haben, ohne Aussicht auf Essen, dann bist du dankbar für trockenes Brot. Wenn du weißt, wie es ist, lange krank zu sein, dann bist du dankbar für Momente der Gesundheit. Und wenn du weißt, wie es ist, wie man sich fühlt, wenn man arbeitslos ist, dann bist du dankbar, wenn du wieder Arbeit hast. Und wenn du weißt, wie es ist und welche Not und Elend ein Krieg bedeutet, dann bist du dankbar für Frieden. Wenn du weißt, wie es ist, irgendwo der einzigste Christ zu sein, dann bist du dankbar für andere geistige Geschwister. Und wenn du weißt, wie es ist, für deinen Glauben diskriminiert oder verfolgt zu werden, dann bist du dankbar für Freiheit. Wenn du weißt, wie es ist, Schuld zu tragen, die du nicht wieder gut machen kannst, dann bist du dankbar für Gnade. Und wenn du weißt, was es bedeutet, hoffnungslos verloren zu sein, bist du dankbar für Rettung. In einem Lied von Johannes Nitsch heißt es: Nichts ist vergesslicher als Dankbarkeit. An jede Wohltat kann sie sich ganz schnell gewöhnen. Nicht nur die Wunden überdeckt die Zeit, nein, auch die Wunder kann sie schließlich übertönen. Ein Lied aus einem Musical Hoffnungsland, wo es um die Geschichte der Wüstenwanderung vom Volk Israel geht und auch ein Beispiel ist, wie schnell Gottes Hilfe, Segen und Zuwendung in Selbstverständlichkeit oder sogar Unzufriedenheit umschlagen können. Als Jesus einmal mit seinen Jüngern unterwegs ist, können wir in Lukas Evangelium lesen, ab Kapitel 17, Vers 11 bis 19. Da erlebt er mal die Dankbarkeit von Menschen, wie das aussieht. Ich lese im Kapitel 17, Lukas Evangelium 17, ab Vers 11. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt oder wurden sie gesund. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war, und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und sprach Füßen und dankte ihm, und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. 10 Menschen, 10 bekommen das gleiche Geschenk. 10 werden gesund von einer Krankheit. Einer kommt zurück und bedankt sich und lobt Gott. Und es war nicht nur ein Dankeschön, dass er hingegangen ist und hat ihm die Hand geschüttelt und hat sich artig bedankt. Ich freue mich, dass ich wieder gesund bin und arbeiten gehen kann und zu meiner Familie und meinen Freunden zurückkehren kann und mein Leben leben darf. Nein, er lobt Gott und bringt seinen Glauben zum Ausdruck. Was sagt uns der Dankbare? Zwischen Danken und Loben gibt es einen Unterschied. Einen Dank bringt man persönlich. Ein Lob verherrlicht Gott. Ein Lob verherrlicht dem, dem ich zu Dank verpflichtet bin. Und ich finde es immer schön, wenn jemand ein Zeugnis gibt von etwas, wo er sich bei Gott bedankt und Gott damit verherrlicht mit dem, was er an Gottes Hilfe und Gnade erfahren hat. Ich will euch ein Beispiel sagen. Vor 2 Wochen war in Marienberg Fahrradmarathon. Man fährt da für einen guten Zweck. Geld wird gesammelt für ein Projekt in Afrika. Das Wetter war wirklich nicht angenehm. Es war kalt und nass, aber es war besser als die Vorhersage. Und um 18 Uhr, eine halbe Stunde, nachdem auch der letzte Teilnehmer im Ziel war, da kam diese Kaltfront vom Sturmtief Fabienne mit Windböen von 120 Kilometer pro Stunde und viel Regen. Alle Radfahrer wären auf offenem Gelände bestimmt zum Sturz gekommen. Und im Wald, die im Wald unterwegs sind, die hätten auch große Gefahr gehabt. Luftaufnahmen haben gezeigt, dass der Sturm regelrechte Schneisen in die Wälder des Erzgebirges geschlagen hat. Wir saßen zu diesem Zeitpunkt geschützt im Gemeindehaus zum Abschlussgottesdienst. So ist Gottes Zeitplan. Das war keine glückliche Planung oder Fügung von den Leuten, die das organisiert haben. Das war Gottes Zeitplan. Waren es nicht 10, die geheilt wurden? Was sagen uns die 9, die nicht da waren? Was sagen uns diese 9? Sie sagen uns etwas von den verpassten Gelegenheiten in unserem eigenen Leben, wo wir von Heilung oder von den Heilungen, egal ob körperlich oder seelisch, die wir als selbstverständlich hingenommen haben. Sie sagen uns etwas von der Kultur, von Dankbarkeit in unserem Land und in der Welt. Sie sagen uns etwas vom Verhältnis, von Geben und Nehmen. Und sie fragen uns nach uns selbst. Wie oft am Tag kommt Freude und Dank im Zusammenhang von Geben und Nehmen bei mir auf? Wie oft sind wir mit dem Herzen dabei, wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben? Wie oft sind wir für diese dankbar? Wir brauchen den 9 anderen nicht abzusprechen, dass sie nicht froh waren, wieder gesund zu sein. Das waren sie. Aber sie waren mit ihren Gedanken ganz schnell wieder in ihrem alten Leben. Sie machten Pläne und sie gingen zum Alltag über. Als Kind habe ich immer eins gedacht. Eigentlich müssten die jetzt zur Strafe wieder krank werden, damit sie das so sehen, was sie davon haben, undankbar zu sein. Das ist ungefähr so, wie wenn man jemand ein Stück Schokolade gibt, aber weil er nicht Danke sagt, nimmt man ihm das wieder weg. Bei Gott ist das anders. Gott hat eine ganz andere Gerechtigkeit, als wir sie vielleicht an den Tag legen. Sein Maßstab für Gerechtigkeit ist ein anderer. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein, hieß ein Erntespruch in der DDR. Und damals wurde trotzdem geerntet, obwohl Gott ja damit verspottet wurde. In einem Bibelvers heißt es, denn Gott lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Heute vor 40 Jahren haben wir da noch so einen Tag gefeiert von diesem System, was diesen Spruch hatte. Das machen wir heute nicht mehr. Bei Gott lässt sich nichts verdienen, du musst es dir schenken lassen. Gott gibt nicht wegen unserem Dankeschön, sondern weil er uns liebt. Das bedenken wir auch jedes Mal Sonntagmorgen, wenn wir Gott danken, dass er seinen Sohn Jesus Christus gab, um uns Sünder und Feinde zu erretten von der ewigen Trennung zwischen Gott und uns. Und er hat es nicht wegen unserem Lob getan oder unserer Ehre, die wir ihm geben, sondern weil er uns liebt. Ich habe dazu gelesen, ein Zitat von jemand, den ich nicht kenne, unbekannt, der sagte: Mich wundern zwei Dinge. Erstens, die fortwährende Liebe und Hilfe Gottes trotz der Undankbarkeit der Menschen. Und zweitens, die fortwährende Undankbarkeit des Menschen trotz der Liebe und Hilfe Gottes. Was war anders an dem einen, der sich bedankt hat? Warum achtete er dieses Geschenk der Heilung bewusster als die anderen? Es lag nicht daran, dass er aus Samaria kam. Samariter oder dass Samariter vielleicht dankbarer sind als andere Menschen. Dass er aus Samaria kam, das hatte einen anderen Grund, das hatte einen anderen, einen anderen Hinweis. Der einzige Grund, der uns genannt wird, ist, dass er glaubte. Er glaubte, dass Jesus mehr ist als einer, der Krankheiten heilt. Und er hat was erkannt. Im Vordergrund steht nicht die Gabe, sondern der Geber. Die Heilung führt ihn wortwörtlich zur Umkehr. Er kehrt zurück zu Jesus und lobt Gott. Hier geht es um mehr als um vorübergehende körperliche Gesundung. Er weiß, er hat es mit dem ewigen, lebendigen und wahren Gott zu tun. Und er wird mehr als gesund. Er wird gerettet. Und nur das zählt, damals wie heute. Doch selbst der Glaube an Gott ist kein Automatismus für Dankbarkeit. Dank ist nicht nur ein Gefühl, sondern Dank ist ein Entschluss in meinem Leben. Der Entschluss, gegen eine Gleichgültigkeit oder eine Gewohnheit in unserem Leben vorzugehen. Ich wünsche uns diese Dankbarkeit als Lebenseinstellung, die bei einem Christen über die Dinge dieses Lebens hinausreichen. Könnt ihr euch noch erinnern, im Sommer diesen Jahres kam es zu diesem Höhlendrama in Thailand, als eine Fußballmannschaft, 12 Jugendliche und der Trainer, eingeschlossen wurden in so einer Höhle, weil Wasser nachlief und sie nicht mehr zurück konnten. Sie waren 17 Tage lang in dieser Höhle und wurden dann gerettet. Und sie wurden erst nach 9 Tagen gefunden. 9 Tage Dunkelheit, nichts zu essen, Hoffnungslosigkeit. Ich habe mich gefragt, wie man das aushält, 9 Tage lang. Aber Gott hat Gebete erhört. Und es gibt Fakten über die Rettung der Kinder, die nicht unbedingt bekannt sind, aber die uns erkennen lassen, welche Wunder Jesus tut. Ein Punkt. Die Kinder wurden nur gefunden, weil das Seil, welches der britische Taucher nutzte, um das Team zu führen, zu Ende war und er deswegen aufgetaucht ist und an die Oberfläche kam. Und in diesem Moment sah er durch das Scheinwerferlicht seiner Lampe die Kinder. Wäre das Seil kürzer gewesen, dann wären die Kinder an diesem Abend nicht gefunden worden. Ein zweiter Punkt. Nur ein Junge sprach Englisch und konnte mit dem britischen Taucher kommunizieren. Er ist der einzige Christ in der Gruppe und hat die Sprache in einem missionarischen Projekt in seiner Kirche gelernt. Ein dritter Punkt. Die Regenfälle blieben mild während der dreitägigen Rettung und hat den Vorgang nicht beeinflusst. Im Gebiet drumherum hat es geregnet. Punkt 4. Nachdem der letzte Taucher die Höhle verlassen hatte und alle gerettet waren, ging die Hauptpumpe, die das Wasser aus der Höhle zog, kaputt und sie wurde und das Wasser stieg. Und auch nachdem alle Kinder gerettet waren und der Trainer, regnete es den ganzen Tag und einen Tag später stand die ganze Höhle unter Wasser. Alle wurden gerettet und sind in erstaunlich guter gesundheitlicher Verfassung. Selbst die Ärzte sind nach dieser Zeit stark beeindruckt. Und Punkt 7. Die Zusammenarbeit während der Rettung verlief trotz sprachlicher und kultureller Barrieren erstaunlich gut. Kirchen haben weltweit zusammen gebetet und Gott um ein Wunder gebeten und er hat das Unmögliche möglich gemacht. Es ist ohne Zweifel, dass es Gottes Hand war, die dieses Wunder, an dem die ganze Welt teilnimmt, möglich machte. Jetzt die Parallele zu unserem Bibeltext von den 10 Geheilten. Vielleicht auch als Dank für ihre Rettung gingen 11 Jugendliche für 9 Tage in ein buddhistisches Kloster und der Trainer lebt für 3 Monate als Mönch. Die Zeit im Kloster soll auch dazu beitragen, dass sie sich von negativen Erfahrungen reinigen, in diesem Fall von Angst und Leiden während der 17 Tage in der Höhle. Nur ein Junge, nämlich der Christ, der da an Jesus Christus glaubt, der ging nicht mit ins Kloster. Uns ist nicht bekannt, ob und wie er seinen Dank zum Ausdruck gebracht hat und seine Erfahrungen verarbeitet. Aber wir können uns vielleicht vorstellen, was das in einer Kultur mit 94% Buddhismus und nur 0,6% Christentum für den Jungen und die Familie bedeutet, dass er sich zum Gott der Bibel bekennt und nicht mit in dieses buddhistische Kloster gegangen ist, sondern sagt, ich danke meinem Gott im Himmel und Jesus Christus, er hat es bewirkt. Danken kann auch etwas kosten. Der Samariter, der kehrte zurück und lief den ganzen Weg zurück, um zu danken. Und manchmal kann es auch Überwindung kosten, weil ich mich für Dank erniedrigen muss, ganz klein machen muss. In dem Bibelvers für dieses Jahr steht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Vielleicht können wir diesen Vers für dieses Erntedankfest auch umformulieren mit, ich will dem Hungrigen geben vom Brot des Lebens umsonst. Gott sorgt für dein Leben mehr als für das tägliche Brot. Sei nicht gleichgültig über die Wunder in deinem Leben. Ich wünsche dir, dass du Gott darin entdeckst und er dir ein dankbares Herz schenkt. Amen.